Ja, ich würde gern heute früh etwas sagen. Also unser Retreat rundet sich ja so langsam zu den Kräften und Qualitäten in uns, die uns unterstützen zur Intimität mit uns selbst. Also wir haben ja diese wuchtigen Schutzemotionen, Angst, Scham und Schuld erleben angeschaut, die eine andere Art von Intimität haben. Wenn man mit Angst unterwegs ist oder Scham erleben oder Schuldgefühl, noch mächtiger bei Trauer zum Beispiel, da geht es natürlich entspannter und konstruktiver, ist eine enorme Intimität mit sich selbst. Manche Menschen lieben bisweilen solche Emotionen, weil sie eine andere Nähe zu sich kaum kennen als emotional. Und gleichzeitig aber verhindern sie eine wirkliche, authentische Nähe zu uns selbst und eine Erkenntnis, wer wir sind. Und da haben wir uns ja durchgearbeitet, und da war ein starker Prozess, wo ihr euch stark wunderbar eingelassen habt. Und die Atemreise hat es dann gestern nochmal in anderen Räumen auch geöffnet. Und jetzt würde ich gern heute schauen auf Qualität. Natürlich können wir ganz, ganz viele sehen, die uns unterstützen in der Intimität und Nähe und Kontakt mit uns selber. Und anders als nur innere Qualitäten, also in der Fachsprache würde man sagen intrapersonale, mag ich die interpersonalen jetzt mal einblenden. Also die, nicht die nur in uns geschehen, sondern zwischen uns. Und da möchte ich starten, das ist so ein bisschen eine Frucht aus einem Training, das ich gerade, ein Online-Training, in dem ich bin, ein halbes Jahr mit Almaz und deiner Schule und Karen Johnson. Und da war ein Inquiry zum Thema Freundlichkeit, wie wir das empfinden. Und das fand ich ganz, ganz interessant und schön, was dabei rauskam. Und das mag ich so mit euch teilen in Form von einem Teaching. Also ich mag starten mit diesem Freundlichkeit, wo wir als Menschen, also Zwischenpersonen, einander begegnen, ohne dass wir uns kennen müssen, ohne dass wir miteinander befreundet sein müssen und ohne dass wir eine Partnerschaft oder Ehe miteinander leben oder Kinder und Eltern sind. Sondern eine Freundlichkeit, das geht eigentlich für alle. Das kann ich mit jemandem, der gerade über den Südpol läuft, wenn wir uns treffen. Ja, und also das ist so eine universale Begegnungsqualität. Und dann was sagen zu Freundschaft. Das ist auch weit, bewusst weit. Das kannst du übersetzen in die Intimpartnerschaft, aber es ist eben nicht darauf fokussiert, sondern ist weit. Freundschaften haben wir alle, wir sind alle daran interessiert. Und das Dritte, über erfülltes Alleinsein, das ist auch wichtig. Das zu erschließen, ist nicht Einsamkeit. Freundlichkeit, eins, was mir da klar wird, ist, oder wie ich das in Sprache bringen mag für euch, Freundlichkeit von uns Menschen, lasst diese Qualität mal in dir aufsteigen. Freundlichkeit ist eine Inspiration für die Schönheit des Lebens. Wenn du Freundlichkeit in dir fühlst, da ist was Inspirierendes, etwas, da ist was Neues drin. Und da ist etwas, das einen Sensus hat, für die Schönheit zu existieren. Das ist gar nicht an ein Objekt gebunden. Ich bin schön oder du bist schön oder die Welt ist schön oder irgendwie sowas. Du kannst freundlich sein, auch in schwierigen Situationen. Das was inhärent ist, was hier aufläuft, ist eine Wesensqualität eigentlich, deshalb beschreibe ich das. Wenn wir in die Begegnung gehen, stellt euch mal eine Begegnung vor, einfach mit jemandem so im Alltagsleben. Bäckereiverkäuferin oder Busfahrer oder was auch immer. Jemand, den man auf der Straße sieht. Wenn wir als Menschen einander freundlich begegnen, ist sehr viel drin. Also freundlich, dann spüren, wenn wir wirklich freundlich spüren, uns begegnen, spüren wir voneinander, ist keine Maske. Es gibt Leute, die einfach so diesen Smiley aufsetzen, das eher abstößt. Oder das, wo man so merkt, bei manchen, die haben das trainiert. Da weißt du, wenn du ein bestimmtes Wort sagst oder wenn du die Verkaufsszene beendest, kommt dieser Smiley. Aber das ist nicht Freundlichkeit, das ist einfach ein Muster. Das ist gut gemeint, aber nicht unbedingt tiefgreifend. In wirklicher Freundlichkeit, also ist eine Echtheit. Und ist ein, und das finde ich interessant, ist ein Meer, also mit H, ein Meer, etwas Größeres, in der Begegnungsqualität, als was gesagt wird. Da ist eine gegenseitige Wertschätzung für das Du des anderen Menschen und die Anerkennung, wie du bist. Und es wird nicht gesagt. Normalerweise sagen wir das eine Verkäuferin oder einem Verkäufer oder jemandem auf der Straße nicht. Die würden es vermutlich auch nicht richtig verstehen. Die würden das fast vielleicht sogar übergriffig verstehen im Sinne von Grenze überschreiten. Es ist zu intim. Aber es ist da. Und es wirkt heilsam. Wenn wir einander freundlich begegnen, in der echten, aus dem Herzen, Herzgeist, aus dem Inneren, letztlich Wesen kommenden Freundlichkeit, da ist eine Wertschätzung, ist etwas in der Begegnung, das nicht ausgesprochen wird, aber das trotzdem da ist. In der Freundlichkeit sind wir selber offen, das heißt, wir fühlen die andere Person. Und wenn die andere Person auch uns so wahrnimmt, dann auch. Das bedeutet, es zeigt nochmal, wie etwas, wenn wir in was ungut, destruktiv, aggressives kommen oder Ärger oder Wut, so, macht etwas zu und wir bekommen die andere auch gar nicht mehr richtig mit. Wir bekommen oft, deshalb sind oft Reaktionsmuster von wütenden Menschen am Anfang vielleicht nachvollziehbar, aber dann wirken die absurd, weil derjenige nicht mehr adäquat zur Situation reagiert. Die kriegt den anderen gar nicht mehr mit. Da macht das zu in der Wahrnehmung. Also in meiner, wenn ich wütend bin. Ja, das heißt, wenn ich freundlich bin, in der Freundlichkeit, ist eine Offenheit auch für das Fühlfeld, für die Wahrnehmung des anderen Menschen. Ich bekomme die andere Person mit. In der Freundlichkeit ist noch was drin und das hat was zu tun, das finde ich interessant, im Kontext der Evolution zu sehen. Der Evolution des Lebens, unserer Tiervorfahren, Entwicklung durch die Geschichte. Wenn sich zwei Tiere gleicher Art begegnen, sind die nicht unbedingt immer freundlich. Manche schon. Und manche könnt ihr bei Hunden beobachten. Und die gehen an Menschen ruhig und gelassen vorbei. Kaum taucht irgendein kleiner Dackel auf. Der Artgenosse ist eine biologische Bedrohung des Reviers, der Nahrung, der Weibchen, Männchen, Jungen, was auch immer. Das heißt, es ist eine sehr hohe Entwicklung von uns. Also ich mag Tiere wirklich sehr. Von denen können wir ganz viel lernen. Aber an dem Punkt haben wir Menschen etwas entwickelt, das nicht alle Tiere haben. Manche schon. Manche begegnen sich freundlich. Ja? Auch Hunde. Aber wir Menschen haben diese Fähigkeit entwickelt, aus dem Herzen im Kontakt mit unserem Wesen bewusst zu sein. Ja, in dieser bewussten Offenheit. Und in der Freundlichkeit bejahen wir die Existenz des anderen Menschen. Das ist eine ganz tiefe Schicht. Wohingegen das Knurren, das sich Anknurren des Tieres zum Artgenossen hin, und das machen wir Menschen dann ja auch oft, etwas ist von, mir wäre lieber, wenn du nicht existieren würdest. Und wenn du schon existierst, dann bitte nicht hier. Nicht so, dass ich es mitkriege. Das ist eine große Kraft in der Freundlichkeit, den Lebensraum, Atem, Nahrung, Wasser, Luft mit einem anderen Wesen zu teilen, das die gleichen Dinge braucht. Wenn wir noch einen Aspekt hineinsehen oder hineinspüren oder hineinleuchten in Freundlichkeit noch was entdecken, dann können wir mitbekommen, diese Bejahung gegenseitiger Existenz hat in der Tiefe auch, wie gesagt, das ist alles nicht bewusst auf der Straße, aber es wirkt. Oder wenn wir jetzt in vielen Situationen begegnen, manche ist es bewusst. Wie hier zum Beispiel. Und wenn wir uns in der Tiefe so begegnen, diese Existenzbejahung da ist, da ist in der Freundlichkeit nicht nur dieses, ich toleriere dich, dass du da bist, sondern dieses, ich freue mich, dass du da bist. Ich Das macht ja den Kern der Freundlichkeit aus. Der leitet schon zur Freundschaft über. Ich freue mich, dass du existierst. Bedeutet, dass im Grunde, wenn wir ganz offen sind in der Freundlichkeit, ist etwas, John Velvet bringt es mal ganz toll in Sprache, wo er sagt, der Blick, wie du nach außen schaust, zeigt dir die Welt. Wenn du durch deine Augen nach außen schaust, siehst du die Welt. Wenn du in die Augen eines anderen Menschen schaust, siehst du das Absolute. Siehst du das Mysterium, die Totalität. Und das ist in Freundlichkeit auch drin. Dieses, das im Grunde das Sein, das Göttliche, das Geheimnis, die leuchtende Leerheit, je nachdem, wie ihr die Sprache Zugang haben wollt, ja, dass das Sein sich selbst begegnet in zwei unterschiedlichen Ausdrucksformen. Die eine heißt du, die andere heißt ich. Aber im Grunde begegnet sich das gleiche Geheimnis in der Freundlichkeit. Das Sein schaut sich selbst in die Augen. Von daher ist der Schritt zur Freundschaft hilfreich. Freundschaft, vielleicht kennt ihr das oder vermutlich kennt ihr das. Oft ist es so ein ja, gerade in der phänomenologischen Art, wie ich vieles angehe, ist so ein habe ich noch nicht gesehen, aber macht Sinn, kann ich auch sehen. Schaut mal, ob ihr das auch sehen könnt. Habe ich ein paar Punkte, die habe ich jetzt gezählt, also es sind 5. Der erste Aspekt, der ist schon gleich ziemlich tief, finde ich. Die können wir natürlich auch in der Liebe, in Partnerschaft ist es oft drin. Versetzt es weiter, aber eben auch in der Freundschaft. Freundschaft ist nicht etwas, was wir suchen oder machen können. Freundschaft ist etwas, was wir entdecken. Da resoniert in einer Freundschaft mit einem anderen Menschen etwas, fast wie ein Wiedererkennen, als wenn wir uns schon kannten. So fühlt sich das an. Das ist ein Entdecken, dass wir befreundet sein können. Das ist nicht ein, okay, wir setzen uns mal hin und trinken 3 Bier und danach sind wir befreundet. Das ist ein Entdecken aus dem wachen Herzkreis, aus dem Wesen. Hier ist Freundschaft, die zeigt sich gerade. Und die können wir dann kultivieren oder wegschieben oder nicht pflegen oder irgendwas damit machen. Das ist unsere Freiheit. Wir haben ein bisschen wieder diese Figur von gestern, von Übung und Gnade. Ja, von Geschenk und Arbeit. Und hier auch. Also wir entdecken, das ist ein Geschenk des Lebens. Jemand zu entdecken, wow, da ist eigentlich Freundschaft, das ist so vertraut. Und dann kann ich das pflegen oder dem nachgehen oder ich habe Angst davor oder was auch immer. Vielleicht wohnen wir auch zu weit auseinander. Das ist ein Entdecken. Für eine Freundschaft ist es ein bisschen alltagstauglich. Für eine Freundschaft ist es hilfreich, nicht notwendig, aber hilfreich, wenn wir einigermaßen einen ähnlichen, in der englischen Literatur würden wir sagen, the view haben, eine Sichtweise, eine ähnliche Sichtweise auf die Welt und selbst das Leben in seiner Gänze. Wenn diese Sichtweise sehr, sehr verschieden ist, manchmal auch geprägt durch sehr, sehr unterschiedliche Berufe, ist das Dialogfeld ziemlich klein. Und sag mal, bei unterschiedlichen ideologisch festgezurrten Sichtweisen geht es schon gleich gar nicht. Das ist leicht vorstellbar. Jemand, der diese politische Haltung hat, die die andere völlig ablehnt, ist selten, dass die befreundet sind. Oder diese Religion, die die andere völlig bekloppt findet, ist selten, dass die sich befreunden. Manchmal geht's. Manchmal ist es Beginn einer Friedensarbeit. Oder diese Nation, die die anderen für Verbrecher hält, mit den anderen befreundet. Also die ähnliche Sichtweise hilft, und die wirklich muss nicht jetzt nicht die gleiche politische Richtung, Religion oder Beruf sein. Es kann alles differieren. Nur ein ähnlicher Zugang, wie wir auch verstehend auf die Welt und uns selbst zugehen, kann helfen, uns leichter zu verständigen und in Dialog zu finden. Der Quantenphysiker Hans-Peter Dürr, der verstorben ist, der auch ein tief spiritueller, aus nicht nur meiner Sicht erleuchteter Mensch war, der erzählt von seinem ebenfalls sehr tiefen Lehrer Niels Bohr, dass er am Ende, der war Schüler bei ihm, also Hans-Peter Dürr bei Niels Bohr, und dass er am Ende, also Quantenphysik sehr wohlgemerkt, ja, dass er am Ende zu Niels Bohr kam und Niels Bohr hat ihm gesagt, was Hans-Peter Dürr gerade erkannt hat. Und die haben eigentlich sich nur noch unterhalten mit, ja genau, ja meinst du, ja, ja stimmt, wirklich, ja eben, genau so sehe ich es. Ach, das ist wunderbar, aber da kannst du noch genauer. Ja genau, da schaue ich noch genauer. Die brauchten fast keine Inhalte mehr, das war so eine Kohärenz der beiden Bewusstseinsfelder als hochkarätige Physiker, dass die sich so verständigen konnten. Das geht in guten Freundschaften, vielleicht kennt ihr das. Ein dritter Punkt ist, dass es hilft, in Freundschaften gemeinsame Interessen zu haben. Beobachte ich oft auch in einer Reihe von Paarbegleitungen in meiner Arbeit auch Praxis, und dass es Paare unterstützt. Es ist nicht notwendig, aber für die Liebe, aber es ist hilfreich, wenn es ein paar gemeinsame Interessensfelder gibt. Also ein paar Felder, die man gemeinsam machen kann, nicht darüber diskutieren, heute machen wir deinen Wunsch und morgen meinen. Und man sagt, ah super, wir gehen beide gern wandern, Bayerischer Wald, ja lieben wir beide, klasse, machen wir, auf geht's. Ja, so was Gemeinsames zu tun. Das ist, und wenn ihr Freundschaften habt oder in Paarbeziehungen lebt, mag ich euch ans Herz legen, das zu kultivieren. Guckt mal, was ist das, was wir gemeinsam lieben? Meist gibt es da was. Oder sogar viel. Der vierte Aspekt ist so, beleuchtet nochmal so diese Innenseite von Freundschaft. Also ich nehme alles, was ich von Freundlichkeit gesagt habe, mit hier rein. Das wiederhole ich jetzt nicht. Der vierte Aspekt, da können wir nochmal hinschauen, wie fühlen wir uns in Freundschaft. Und Hamid Almas bringt das sehr schön zusammen, wo er sagt, wer von euch vielleicht diese Sufi-Qualitäten, mit denen Almas auch arbeitet, der Lataif kennt, sagt das was, ich übersetze das gleich ein bisschen, das ist die Verbindung der gelben und grünen Latifa. Also, das ist die aus dem Wesen kommende Freude, mit jemandem zusammen zu sein, kennzeichnet Freundschaft. Wenn du das Gefühl hast, ist gruselig, ich finde ihn ja klasse, ich wünsche ihm das Beste, aber eigentlich mag ich nicht lange mit dem zusammen sein, hat die Freundschaft keine Basis. Ja, das ist aus dem Wesen kommende Freude. Ah, ich bin gern mit dir zusammen, ich mache gern was zusammen. Lass uns das doch zusammen machen. Also aus dem Wesen kommende Freude. Gelbe Latifa. Ja. Und grün ist Herzqualität, auch bei den Lataif. Die aus dem Wesen kommende Liebe, wir nennen es eben hier Freundschaft. Liebe, Intimität, Wertschätzung, Mitgefühl. So, vom anderen was zu hören, dem anderen zuzuhören, zu verstehen, dem anderen was anzuvertrauen, etc. Und der fünfte und letzte Punkt ist die Verbindung von innen und außen auch nochmal. Das ist ein ganz, ganz für uns ganz, ganz wichtiger Knackpunkt. Das ist wirklich eine springende Achse. Und gute Freundschaften haben das. Und Freundschaften können an dem Punkt völlig zerbrechen, wenn das kippt. Das ist das tiefe Vertrauen ineinander, dass du auch in ganz, ganz schwierigen Situationen für mich Freund bist oder Freundin. Und weil du so viel von mir weißt und mich so gut kennst, das nicht zu deinem Vorteil benutzt oder plötzlich mich allein lässt, wenn es schwierig wird. Das ist ein ganz wichtiger Achsenpunkt. Das Vertrauen, in schwierigsten Lebenslagen aufeinander rechnen zu können. Wir können das nicht ausprobieren. Und es ist unfair, einen Test zu kreieren füreinander. Aber wir spüren das, wir fühlen das. Es gibt nahe Kontakte, da bleibt ein Rest, vielleicht kennt ihr das auch, also ich kenne das gut, das sind ganz tolle Menschen, integer und wunderbar und so, und es bleibt ein Rest in mir, der fühlt sich an wie ein ganz feines Irisieren, wo etwas flackert in mir, wo ich spüre, da ist etwas, im Letzten würde ich dem nicht vertrauen. Wenn es hart auf hart kommt, gehe ich lieber einen Schritt zurück. Auch wenn es ein guter Mensch ist. Das ist eine unbewusste Schicht in demjenigen oft, auf dem tiefliegenden Muster, das nicht erlöst ist. Aber diesem Muster vertraue ich nicht, dem Menschen schon, aber diesem Muster nicht. Und wenn es ganz schwierig wird für mich, möchte ich nicht mit diesem Muster befreundet sein. Okay, wo das geht, wo dieses Vertrauen da ist, wunderbar. Da ist so ein sich einlassen, sich unterstützen auf der gemeinsamen Lebensreise. Und auch, gerade was den letzten Punkt betrifft, ein an sich arbeiten. Da macht Arbeit an sich selbst, im Sinne auch, was wir hier tun, sehr viel Sinn. Das kannst du durchatmen oder durcharbeiten oder erforschen oder anders auflösen. Dritter Aspekt. Wir sind soziale Wesen von unserer Evolution her. Wir stammen nicht von den Eisbären ab, sondern von den Sozialgruppen bildenden, hochentwickelten Primaten Afrikas. Nichts gegen Eisbären, die sind klasse, aber es sind Einzelgänger. Nicht umsonst sagen die Inuit Nanook, ehrfurchtsvoll zum Eisbär, einsamer wilder Jäger, Nanook. Klingt schon da drin, die Eiswüste, in dem Wort, finde ich. Ja, das ist nicht unsere Herkunft, auch wenn wir uns manchmal so verhalten. Unsere Herkunft sind Gruppenbilden, ich sage es bewusst so, es sind keine Herden oder Rudel. Gruppenbilden, das sind soziale Strukturen, das wissen wir ja von der Erforschung der hohen Primaten, Schimpansen und Gorillas, Studien von Jane Goodall und Dana Fossey und so. Ja? Also das sind Gruppen, das sind hochkomplexe Sozialsysteme, komplexer als manch eine Staatsführung. Von denen stammen wir ab, das heißt, wenn wir, das ist in uns, wenn wir allein sind und das Bedürfnis haben, allein sein zu wollen, das haben wir Menschen, in zunehmender Individualität, sagt ja gleich was dazu, und auch Kreativität oder auch Tiefe der Erfahrung brauchen wir das Alleinsein. Sind wir allein nicht als Einzelwesen, sondern sind allein als Sozialwesen. Das macht einen Unterschied. Das heißt, wir nehmen unsere Beziehungskompetenz und unsere Beziehungserfahrungen oder auch Beziehungssehnsucht mit ins Alleinsein. Vor Jahren war ich 6 Wochen im Einzelretreat, Alleinsein in den Pyrenäen. Hab da meditiert, hab einmal in der Woche mit Sascha telefoniert und ansonsten war ich für mich. Zwischendurch musste ich mal was einkaufen, sonst habe ich die Kontakte halt gelassen, kein Telefon, Internet etc. War für mich, hab meditiert, Atemreisen gemacht und mich mit der Natur ausgetauscht. Aber wunderbare Zeit, ganz, ganz stark. Und ich habe mich in dieser Zeit enorm stark verbunden gefühlt mit allen Menschen, die jemals in meinem Leben da waren. Unglaubliches Verbundensein, obwohl ich nach außen allein war. Das heißt, das ist auch wieder ein paar Punkte, das erste ist, wenn wir ins Alleinsein, erfüllendes Alleinsein meine ich. Wir haben im Deutschen schön diese Unterscheidung zur Einsamkeit. Ja, Alleinsein hat das Wortspiel mit All-Eins-Sein. Macht Sinn. Wenn wir ins Alleinsein kommen, stellt euch vor, ihr kommt aus einem Trubel, Einkauf oder irgendeine Party, wo ihr dann das Gefühl habt, okay, jetzt reicht's, jetzt gehe ich heim. Da ist so ein So ein stille Werden aus den Beziehungen. Niemand will was von dir, so wie wir es gestern in Meditation hatten. Plötzlich bist nur du mit dir und kannst für dich fühlen. Dieses erste, dieses stille Werden ins Alleinsein, das Ausklingen der Erwartungen, Beziehungen, was auch immer jemand will. Ne? Alles gut, aber tut Gutes auch zu entspannen. Osho sagt, finde ich sehr interessant, der ganz viel mit Paaren und Tantra und so auch gelehrt hat. Er sagt, gibt ein Buch von ihm auch über Alleinsein oder ist ein Kapitel drin, ganz, ganz toll beschrieben, wie Menschen, wenn wir uns voneinander nähren, also wenn da wirklich was fließt, im Sinne von Freundschaft oder Partnerschaft, brauchen wir ganz viel Zeit auch allein zu sein, das zu integrieren. Paare, die ständig aufeinander kleben, wirken auf ihn wie Paare, die sich nicht wirklich was zu sagen haben. Also, nehmt das nicht als Antipode von Nähe und Beziehungskompetenz, sondern nehmt es eher positiv als ein Gegenpol, der im gleichen Maß wächst, wie unsere Beziehungstiefe wächst. Wenn wir allein sind, kommt, und das sind Sachen, die ihr kennt, ein bisschen reinlauschen in euch, wenn wir dann allein sind, wenn das länger ist, kommen wir in eine unglaubliche Selbstintensität. Das ist das, was Alleinsein manchen Menschen zu schaffen macht. Das ist, wie wenn deine Seele sich nach außen hin vergrößert und alles zum Spiegel wird und du jede feine Bewegung deiner Seele, deines Geistes, deines Fühlens wiedergespiegelt bekommst in 40-facher Vergrößerung. Ich mache es mal extrem mit diesem Bild, aber so kann sich das anfühlen, diese Selbstintensität, du mit dir. Du kannst dir nicht ausweichen. Das macht ja Einzelretreats auch wuchtig. Letztlich haben wir das in der Meditation auch. Meditation ist auch eine Steigerung der Selbstintensität. Das hat seine Wucht, aber auch seine Frucht. Komme ich gleich noch zu. Dritter Punkt, habe ich schon genannt, ist diese Beziehungspräsenz, was ich eben erzählt habe von meinem Pyrenäen-Retreat. Also alle Beziehungen, du gehst nicht aus der Beziehung raus und bist jetzt allein, sondern im Alleinsein, alle Beziehungen, die du jemals gelebt hast, Beziehungen jetzt im ganz weiten Sinne, ja, im Nahen und Weiten, sind präsent. Weil du mit dir so intensiv bist, sind psychologisch, würden wir sagen, die inneren Repräsentanzen, also das, wie in unserem Geist die Beziehung gegenwärtig bleibt. Weshalb auch systemische Arbeit funktioniert, wo wir mit sowas arbeiten, ja. Die sind mit dir da, die sind präsent. So gesehen bist du nicht allein, also jedenfalls bist du nicht einsam, das ist eine Emotion. Du bist nur gerade still in Bezug auf Beziehungen und lauschst gleichsam von innen in all deine Beziehungen und Bezogenheiten, Verbundenheiten hinein. Und das war meine Erfahrung da mit dem. Ich habe mal eine Visualisation dann gemacht, bin ich über die Pyrenäenhügel gestiefelt und gewann da eine wunderschöne Landschaft da. Und da kam so diese Visualisation in mir, ich lasse wie einen riesigen Zug von Anfang an, wo ich mich erinnern kann, die Geschichte mit allen Menschen, alle Menschen an mir vorbeiziehen oder über diesen Berg ziehen, die ich jemals getroffen habe. Es waren hunderte von Menschen, das war unglaublich. Aber siehe dich, wow, was ein starkes Feld. Der vierte Punkt, der führt uns jetzt in diese Frucht von Alleinsein, ist, du hast, wenn du allein bist, hast du, weil dich keine Ablenkung, keiner was von dir will, außer du, hast du einen enormen Freiraum zum Forschen. So würde ich es beschreiben, das ist meine Sprache. Wir können auch sagen, du hast einen enormen Freiraum oder Leerraum für dich zur Selbsterfahrung, zur Selbsterkenntnis, zum Experimentieren mit dir. Wie fühlt sich das an? Was macht das? Wie komme ich dahin? Was ist dahinter? Schreibend, wie auch immer, mit allen Methoden, die dir einfallen. Ja, enormer Freiraum des Forschens. Forschen braucht ein bisschen eine Entspanntheit des Geistes, dass wir das Interesse und die Liebe zur Wahrheit, die wir sind, entfalten können. Wenn wir mit allem Möglichen beschäftigt sind, ist fürs Forschen nicht viel Platz. Das ist Forschqualität, ja? So, das in einem fünften Punkt wir, und das kennt ihr vermutlich auch, zu sehr tiefen Erfahrungen. Es gibt tiefe Erfahrungen, die können wir nur zu zweit machen oder in Gruppen auch. So wie hier vieles, in Freundschaften. Aber es gibt sehr, sehr tiefe Erfahrungen von uns Menschen, die können wir nur allein machen. Und dann können wir sie teilen. Aber da gibt es etwas in uns, wo wir so tief nur loten können, wenn unsere ganze Präsenz und Aufmerksamkeit nicht gleichzeitig in der Beziehung gefordert ist. Ja? Hört es nicht als Wertung, sondern es ist einfach eine andere Richtung. Es ist wie horizontal, vertikal, Y-Achse, X-Achse. Ja? So. Also eine andere Dimension. Ja? Diese ganze Tiefe, Menschen, die künstlerisch unterwegs sind, kennen das. Ich bin im künstlerischen Elternhaus aufgewachsen. Von Kind an war klar, wenn meine Mutter innerlich, die war Malerin, Grafikerin, einen Zyklus sieht, die hat Zyklen gemalt, große Formate mit allen möglichen Techniken, dann war ihr Atelier zugesperrt. Da nützte kein Klopfen und nichts. Also ich war bestens versorgt, das ist nicht das Thema. Ja, aber als Kind, ich wusste das, sie hat das angekündigt, jetzt brauche ich die Zeit für mich, dann waren 2 Stunden zu. Und da war so die Wertschätzung, in diesen Raum zu lassen. Das war wie ein innerer Geburtsprozess. Dieses Alleinsein. Und dann irgendwann, es ging so ein paar Tage, und dann irgendwann hat sie gesagt, magst du mal gucken. Und das war für mich als Kind dann wie so in so einen Tempel kommen, so, wow. Lauter Farben. Also künstlerische Prozesse haben das, tiefe spirituelle Erfahrungen. Nicht umsonst zieht es die tief spirituell gerufenen Menschen oder da, wo wir auch alle solche Phasen betreten, nicht immer, aber phasenweise, ins Alleinsein. Und in diesem Alleinsein können uns tiefe Einsichten aufgehen, die nicht gleich abgeprüft werden an der Alltagstauglichkeit und wie sehen das andere und passt das in diese Welt und in den Mainstream der Gesellschaft oder in meine Religion oder weiß der Kuckuck was. Sondern das kannst du einfach erstmal kommen lassen. Tiefe Einsichten, tiefe Erfahrungen, spirituelles Erwachen. Die meisten Erleuchtungserfahrungen sind allein. Auf dem Kissen oder unterwegs und manche auf der Toilette oder beim Erbsenernten oder beim Autofahren. Es kommt unverhofft starke Erfahrung. Ja, plötzlich geht's auf. Ah, plötzlich. Ja, genau. Ich mir immer gewünscht, wenn du nicht damit rechnest, steht die Orchidee am Wegrand. Das geht in der Regel gut allein. 6. Punkt, es gibt etwas, das vielleicht nicht, vielleicht könnt ihr es ahnen, möglicherweise kennen viele von euch das auch, wer das ganz, ganz wunderbar beschreibt, einzigartig, war für mich eine Offenbarung, das ist Chögyam Trungpa. In seinem Buch über die spirituelle Kriegerschaft, Meditatives Leben heißt es auf Deutsch, ist sein bestes Buch, finde ich, und ist so einfach und so tief, Chögyam Trungpa, Meditatives Leben. Vom meditativen Leben. Im englischen Original heißt es eher sowas wie Shambhala, der Weg des spirituellen Kriegers, der Kriegerin. Und darum geht's. Shambhala, diese alte Tradition, die er aufgreift, der spirituellen Kriegerschaft. Das sind nicht Leute, die Krieg führen, sondern Menschen, die, wie ihr, gestern erlebt, keine Angst mehr haben vor sich selber. Und das meint er eigentlich mit dem Wort Kriegerschaft. Pavo im Tibetischen, jemand, der keine Furcht hat. Und da beschreibt er, dass es etwas in uns gibt. Also meine Überzeugung ist, er beschreibt es als Lehrer, als hochkarätiger Meister, ja, für sich und teilt es mit uns. Aber meine Überzeugung ist, und ich denke, dass er das eigentlich auch will, sonst würde es nicht schreiben, ist, dass es in uns allen gibt. Es gibt eine Tiefe, also wenn du tief lotest und an dir arbeitest und dich erforschst und aufwachst, oder dich auf diesem Weg befindest. Es gibt eine Tiefe in dir von Wahrheit, die gehört nur dir. Die ist nicht teilbar. Er schreibt diesen markanten Satz, mit der Tiefe und Fülle seiner Wahrheit muss er alleine leben, der Krieger, die Kriegerin. Und gleichzeitig verliebt er sich immer mehr in die Welt. Es ist genau kein sich von der Welt abwenden. Es ist eine tiefe Inspiration, sich der Welt und den Menschen und den Beziehungen zuzuwenden, aber aus einer tiefen Qualität, die du inhaltlich nicht teilen kannst. Und so das, da bleibt ein Rest von allein. Ist eine Art, manchmal fühlt sich das an wie eine Einsamkeit. Da bleibt ein Rest von allein, wie du einzigartig die Welt siehst oder das Sein dich berührt hat und berührt. Das ist einzigartig. Das ist nicht teilbar. Das kannst du nicht aussprechen. Aber du kannst es aus all deinen Taten und Worten leuchten lassen. Diese letzte Wahrheit in uns, wenn wir tief schauen, ist nicht teilbar. Und da ist etwas, was wir gestern oder vorgestern auch hatten, mit dieser Einzigartigkeit, nochmal auf einer wesentlich tieferen Ebene gerade, in der Berührung mit dem Sein. Ein siebter und letzter Punkt ist, wenn wir uns in diese Tiefe und Weite und Qualität unseres Menschseins hineinwagen, entdecken wir, dass zwischen Alleinsein und in Beziehung sein, Freundschaft, kein großer Unterschied besteht. Wir spüren, dass wir in jeder Beziehung, Freundschaft, Kontakt, Gruppe, Gemeinschaft, etwas in uns ist, das mit diesem schöpferischen, erfüllenden Alleinsein verbunden bleibt, das sich nicht wegziehen lässt. Und wir erfahren auch, dass im Alleinsein die Beziehungen, unsere Liebe zu allen anderen gegenwärtig bleibt. Bedeutet, in der Tiefe sind es zwei Ausdrucksformen, in Beziehung zu sein und allein zu sein, erfüllt allein zu sein, zwei Ausdrucksformen unserer Seele, unserer Wesenstiefe, die sich verwandt sind, die sich in der Tiefe im Grunde treffen, die eins sind und die gar nicht so verschieden sind, wie sie zunächst wirken. Und dann können wir sehr entspannt flauten zwischen Freundschaft und Alleinsein, zwischen Retreats und Partys und spüren, wie wir in beidem etwas lernen können, in beidem erfüllt gegenwärtig bleiben.